Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider und Kevin Kratsch. Heute präsentiert von Schlütersche Marketing Holding GmbH, ihrer Expertin für digitale Marketingdienstleistungen. Eine neue, moderne Website, Social-Media-Auftritte, Bewertungen und dann noch bei Google ganz oben stehen. Kurz gesagt, im Internet gefunden werden ist ganz schön kompliziert. Nicht mit der Schlüterschen. Einfach online erfolgreich ist die Devise. Setzen Sie jetzt auf Sichtbarkeit und Präsenz im Internet und seien Sie online gut aufgestellt. Jetzt unter der kostenfreien Rufnummer 0800 66 11 600 unverbindlich beraten lassen oder einfach .schlütersche.de besuchen.
Hallo liebe Freunde,
hallo liebe Marleen.
Hallo Kevin.
Heute wird es grün bei uns hier bei Lage an der Leine, denn wir hatten wen zu Gast?
Belit Onay. Man sagt mich Onay und nicht Onay. Das muss ich mir noch abtrainieren. Habe ich heute gelernt.
Und heute haben wir knallhart nachgefragt. Also heute war es keine Laberrunde. Man kann es nicht sagen. Wir haben ihn wirklich ins Kreuzfeuer genommen. Und ich musste sehr lachen. Du hast sofort gestartet mit der autofreien Innenstadt. Das hat ihn ja fast die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Aber der Kaffee hat ihn wieder beruhigt, habe ich dann festgestellt.
Ach, der ist doch sowieso ganz ruhig. Ich glaube, so schnell kann den nichts aus der Ruhe bringen. Aber das Thema autofreie Innenstadt ist schon eines seiner Kernthemen. Und da haben wir auch gleich mit gestartet. Hört mal rein. Ja, guten Tag, Herr Onay. Herzlich willkommen hier bei Radio Hannover am Steintorplatz. Der Platz ist vielleicht auch schon ein ganz gutes Stichwort zum Thema Innenstadt. Sie haben gerade gesagt, dieser Platz da draußen ließe sich ohne Autos ganz anders organisieren. Was meinen Sie eigentlich damit?
Ich hatte ja im Wahlkampf auch mit diesem Slogan autofreie Innenstadt geworben innerhalb des City Rings und habe damit auch die Wahl gewonnen. Es freut mich zum einen, weil ich glaube, dafür gibt es sehr viel Zuspruch, auch eine hohe Erwartung. Aber gleichzeitig ist mir auch deutlich geworden in den Diskussionen, dass es natürlich auch viel Skepsis, viele Fragen gibt, auch viel Widerspruch. Und das ist auch eigentlich völlig legitim, weil daraus lässt sich auch ableiten, worüber wir eigentlich diskutieren müssen. Also wichtig ist für mich, dass wir nicht nur autozentriert denken und sagen, welche Rolle nimmt eigentlich das Auto in der Stadt ein, ja oder nein, sondern mir geht es vielmehr darum zu sagen, welche Rolle wollen wir für Menschen dort schaffen? Wie soll der Raum für Menschen besser gestaltet werden, besser genutzt werden, bessere Aufenthaltsqualität geschaffen werden und gleichzeitig auch die Mobilität aber sichergestellt werden? Also wichtig ist mir auch vielleicht das nochmal zu betonen. Mhm. Mobilität ist auch eine Frage von Teilhabe. Die Menschen müssen von A nach B kommen, um eben auch an der Stadtgesellschaft teilhaben zu können. Und diese Frage muss natürlich beantwortet werden. Und wenn die Widersprüche kommen, liegen da häufig ja Ängste oder Sorgen dahinter, dass man sagt, werde ich irgendwie abgeschnitten, mein Geschäft, meine Zuwägung zu meinen Geschäften. Und diese Fragen sind natürlich legitim und berechtigt und darauf müssen wir auch Antworten finden. Aber die eigentlich spannende Frage ist, und ich will jetzt gar nicht den Steintorplatz oder andere Orte hier besonders benennen, weil sonst gibt es immer die Diskussion, er will das oder jenes sperren, aber ich will den Blick dafür öffnen, dass wenn wir Autos rausnehmen aus bestimmten Räumen in der Stadt, dass wir dann ganz andere Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten haben, nämlich diese Plätze ganz anders zu bespielen, für Menschen, für ihre Aufenthaltsqualität, mit sozialen Angeboten, mit Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, mit wirtschaftlichen Angeboten, mit schaustellerischen Angeboten, also ganz andere Möglichkeiten, die wir dort haben. Und das ist eine irre Chance für Hannover.
Gut, man muss natürlich verstehen, dass das Thema Auto sehr emotional ist, gerade bei dem deutschen Volk, sage ich mal. Das ist ein Kulturgut ja fast schon, kann man sagen. Und vor allem auch ein Luxusgut, das man sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch erstmal erarbeiten musste. Also es ist ja noch gar nicht so lang gang und gäbe in der Geschichte der Menschheit, dass jede Familie 1 bis 2 Autos hat. Das gehörte ja auch zum Wirtschaftsaufschwung, zum Wohlstand dazu. Und ich glaube, wenn man das den Leuten wegnehmen will, sozusagen, das macht Angst. Können Sie das verstehen?
Also wenn wir das wollen würden, ja. Nur wegnehmen wird niemand etwas, oder es wird niemandem etwas weggenommen. Das ist auch nicht mein Anspruch und auch nicht mein politischer Plan. Ganz im Gegenteil, wir wollen Menschen etwas zurückgeben, nämlich Räume in dieser Stadt. Diese Stadt gehört allen Menschen, nicht nur dem Oberbürgermeister, auch die Innenstadt nicht. Ich verfüge da auch nicht allein drüber und das ist auch gut so. Wir werden deshalb ja auch fürs nächste Jahr einen Dialogprozess starten, um einmal darüber zu sprechen, wo stehen wir eigentlich, wo steht unsere Innenstadt, was sind die Herausforderungen, gerade durch Corona, das hat ja wie ein Brandbeschleuniger an vielen Stellen gewirkt. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Und da spielt natürlich auch die Mobilität eine Rolle, allein deshalb, und da sind wir bei dem Statement von eben, weil es da auch um Aufenthaltsqualität geht. Wenn Menschen in die Stadt kommen, dann müssen wir diese Frage beantworten, wie kommen sie rein? Mit dem ÖPNV, mit Radverkehr, die werden eine stärkere Rolle spielen müssen. Aber natürlich wird auch das Auto eine Rolle spielen, aber eine andere als heute. Das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die auch lohnt, die nicht nur in Hannover geführt wird im Übrigen. In vielen europäischen Städten ist das gerade der Fall. nicht nur aus klimapolitischen Gründen, vor allem aber auch und darüber hinaus auch aus sozialen Gründen. Ein Auto ist auch teuer, ein Auto steht die meiste Zeit, ein Auto nimmt Platz in der Stadt auch weg und an vielen anderen Räumen, an Orten in der Stadt. Und von daher ist es, glaube ich, auch eine Frage, die sich auch viele Familien, viele Menschen stellen. Es ist richtig, dass nach dem Krieg, deshalb war ja Hannover auch so aufgebaut worden, das war ja eine Frage von Modernität damals, die autogerechte Stadt. Nur wir sehen heute, dass sich das völlig überholt hat, dass die Bedarfe völlig andere sind, dass die Mobilitätsbedarfe andere sind und darauf müssen wir gute, auch maßgeschneiderte Antworten für jede einzelne Person finden.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die Innenstadt zu schauen und wir nehmen mal hier die Georgstraße runter, jetzt gerade aktuell Karstadt geht raus, aber auch weiter, dann auch Platz der Weltausstellung und. Wir sehen unglaublich viele Leerstände und ich habe im Vorfeld des Gespräches tatsächlich auch mit vielen Einzelhändlern gesprochen. Ich habe gesagt, wir haben heute hier zu Gast Herrn Onay. Und können Sie dann verstehen, dass mir Leute sagen, oh, ich habe eigentlich große Panik, das stirbt hier alles aus. Irgendwie habe ich Angst, dass wir hier langsam in einer Geisterstadt leben. Wir sehen auch, dass Leerstände sehr schnell, sehr lange brauchen, bis sie besetzt werden, wenn überhaupt. Und dann sagen, dass diese autofreie Innenstadt vielleicht eher dann auch ein bisschen ein Negativum sein kann, wenn zum Beispiel der aus Basinghausen nicht mehr kommen kann. Es wohnt ja auch nicht jeder in der Südstadt. Können Sie die Ängste der Einzelnen verstehen?
Also ich kann die Skepsis verstehen. Wir müssen darüber sprechen, das meine ich auch ernst. Also wir werden, wie gesagt, fürs kommende Jahr ein Dialogforum schaffen, wo wir auch unterschiedlich auch gegenteilige Meinungen einbinden. Weil die sind ehrlich gesagt auch sehr wichtig, weil sie vor allem Fragen aufwerfen. Fragen nach Erreichbarkeit, Fragen nach der Zukunft von Wirtschaftlichkeit in der Innenstadt, von Aufenthaltsqualität. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Menschen gerade jetzt auch durch Corona noch verstärkt die Sorge haben, was passiert eigentlich mit meinem Standort hier? Was passiert mit dem Einzelhandel in der Innenstadt? Ich will nur eines, ich will der Krise auch nicht das Wort reden. Eines vorausgeschickt, die Innenstadt Hannovers ist sehr stark. Wir sind eine der stärksten Innenstädte, umsatzstärksten Innenstädte deutschlandweit. Das ist schon mal ein Fund, das ist eine gute Ausgangslage. Für uns heißt das aber nicht Hände in den Schoß legen, ganz im Gegenteil, das müssen wir bewahren. Wir müssen gucken, wie kriegen wir diese Herausforderungen gestemmt, die jetzt in der nächsten Zeit sich ergeben. Und da ist das Thema Corona, wie gesagt, ein Brandbeschleuniger in einer Entwicklung, die wir auch an anderen Stellen schon gesehen haben. Karstadt ist ein Stichwort. Der Strukturwandel, Onlinehandel insgesamt hat massiv zugenommen, setzt den Einzelhandel vor Ort massiv unter Druck. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir allein, was die Produktpalette angeht, die Auswahl angeht, mit dem Onlinehandel so konkurrieren können ohne weiteres. Das heißt, wir müssen die Konkurrenz suchen über die Aufenthaltsqualität. Es muss Spaß machen, in die Innenstadt zu gehen. Es muss Spaß machen, dort Menschen zu treffen. Die Aufenthaltsqualität muss einladend sein, damit man dort gerne verweilt, dort mit seiner Familie, mit Freundinnen und Freunden sich trifft. Die Innenstadt muss leben, muss boomen, da muss richtig Leben pulsieren. Und da, diese Frage müssen wir antworten, wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, da kann es auch darum gehen, auch die Innenstadt noch etwas zu verändern. Man könnte darüber nachdenken, auch wieder Wohnraum mehr in der Innenstadt zu schaffen. Zurzeit ist Hannover ja eigentlich, ich überspitze jetzt bewusst 20 Uhr, die Geschäfte zu sind, dann ist eigentlich das Leben ebbt dann ab, mehr oder weniger. Und wir müssten, glaube ich, noch stärker gucken, wie kriegen wir eigentlich ein Leben, das stärker da auch stattfindet, über diese Öffnungszeiten hinaus, auch an den Wochenenden mit mehr Gastronomie, mit mehr Wohnen. Raum vielleicht in der Innenstadt. Das heißt, das ist ein größerer, längerer Prozess und den muss als die Stadtgesellschaft gemeinsam eben auch mit der Politik gestalten. Und darüber wollen wir sprechen, darüber wollen wir diskutieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Mobilitätsveränderung wir auch eine Chance einfach haben, über neue Räume zu verfügen und neu zu gestalten. Und diese Chance müssen wir gemeinsam intensiv nutzen. Wir hatten ja auch, es gibt ja unterschiedliche Konzeptionen, sodass die Zufahrt zu Parkhäusern beispielsweise noch gewährleistet ist. Aber auch da muss man deutlich sagen, es sind der Großteil der Menschen, die in die Stadt kommen, kommen nicht mit dem Auto in die Stadt, auch heute nicht. Der Großteil kommt mit dem Umweltverbund. Es ist ein kleiner Teil, der mit dem Auto kommt und die Erreichbarkeit ist auch weiterhin sichergestellt.
Aber nehmen wir mal losgelöst von der autofreien Innenstadt, allgemein so Thema Innenstadt, was mich so ein bisschen auch als Hannoveraner tatsächlich beschäftigt. Wenn wir so sehen, immer mehr so unsere tollen Einzelhändler, unsere tollen familiengeführten Geschäfte sterben nach der Zeit aus. Das ist auch nicht erst seitdem Sie da sind, davor auch schon weit vorher. Also wenn wir uns überlegen, was kann man so tun? Also so, was gibt es so für Konzepte, für Ideen? Also ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass wir eines Tages über gar keine Innenstadt mehr verfügen. Jeder bleibt in seinem Stadtteil, jeder bleibt bei sich zu Hause, nur noch irgendwie online kaufe ich ein. Gibt es da irgendwie Maßnahmen? Ist es überhaupt gewünscht? Wollen wir eine Innenstadt?
Also wir wollen eine, also ich persönlich will eine pulsierende Innenstadt, will eine Innenstadt, die, die auch einladend ist, auch weiterhin. Übrigens auch einladend, nicht nur für Menschen, die einkaufen wollen, sondern die auch dort sein wollen, einfach verweilen wollen, die diese Atmosphäre vielleicht einfach genießen wollen, mit Klammen, Geldbeutel oder Menschen, die einkaufen wollen. Also die Stadt für alle. Und diese Innenstadt muss eben auch, aber muss sich verändern. Wir sehen das heute. Also wir haben eine gute Ausgangslage, das hatte ich ja eben gesagt. Die Stadt hat mit der Innenstadt einen Fund, mit dem wir wuchern können, aber wir müssen die Strukturen angehen. Wir müssen darüber sprechen, was heißt das eigentlich für den, wie gesagt, Wohnraum, Gastronomie, wie kriegen wir auch Verweildauer verlängert in der Stadt? Wie kriegen wir Menschen, die über kurze Wege länger dort sind, die gerne in die Innenstadt gehen, um sich dort aufzuhalten, die die Plätze bevölkern, die einfach da auch Leben reinbringen? Dafür gibt es unterschiedliche Konzeptionen. Wir müssen das lässt sich zum einen verkehrlich auch steuern natürlich, aber das andere, und das ist die eigentlich spannende Frage, ist, was machen wir mit diesen Plätzen, die frei werden? Ich hatte ja die Schmiedestraße beispielsweise als eine Straße genannt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man da sehr gut schon schnell zu Veränderungen kommen kann. Und das Gute da ist, und das wird da sehr bildlich, finde ich, so sehr deutlich, gerade wenn man sich die Marktkirche anschaut, wenn man mit der Marktkirchengemeinde spricht, dann wird sehr deutlich, die wollen keine Kirche an der Straße, die wollen eine Kirche mitten auf einem der zentralsten Plätze unserer Stadt. Und wenn man plötzlich diesen Platz ganz anders bespielen kann, zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt oder zu anderen Aktivitäten oder auch grundsätzlich diesen Platz ganz anders bespielen kann, den zentralsten Platz unserer historischen Stadtmitte, dann ist das, finde ich, eine irre Aufwertung. Und die Erreichbarkeit über das Parkhaus und so weiter wäre weiterhin sichergestellt. Und auch die Händlerinnen und Händler dort hätten ganz andere Möglichkeiten, vor der eigenen Haustür ganz andere Dinge zu bespielen. Klassik in der Altstadt, um nur ein Stichwort zu nennen.
Herr Unner, jetzt werden Sie direkt mit ganz vielen gemeinen Fragen und hitzenden Fragen auch von uns malträtiert, oder vor allem von dir, Kevin. Ich wollte eigentlich mal unseren Oberbürgermeister fragen, warum er immer so cool und gechillt wirkt. Ich habe immer gedacht, Sie wirken eigentlich so, als ob Sie jeden Morgen erstmal 20 Minuten meditieren würden, bevor Sie den Arbeitsalltag beginnen. Ist das so oder sind Sie einfach so zur Welt gekommen, so entspannt?
Ich glaube, ich bin eher der ruhige Typ, das stimmt tatsächlich, das ist hilfreich in vielen Bereichen, gerade auch in diesem Beruf habe ich gemerkt, es ist besser, wenn man die Ruhe hat und vielleicht auch einen klaren Kopf. Aber ich bin auch emotional, also ich gehe auch nicht zum Lachen in den Keller, also von daher ist es schon, ich glaube, auch viele Facetten, die ich habe, aber ich bin schon eher der ruhige Typ. Ich meditiere nicht, aber was für mich halt echt wichtig ist, ist halt Familie, dass man morgens auch Zeit mit der Familie verbringt. Da achte ich drauf, dass man so früh aufsteht, dass man gemeinsam frühstücken kann, gemeinsam mit den Kindern noch Zeit verbringen mit meiner Frau. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch ein Anker auch für den Rest des Tages.
Also die Familie als Kraftquelle sozusagen und Ort der Kraft und Ruhe.
Also gerade Thema Familie, mir so ein bisschen aufgefallen, also auch in der Vorrecherche und begleiten Sie natürlich als Hannoveraner ja schon seit letztem Jahr, glaube ich, mittlerweile ist es ein Jahr schon.
Fast ein Jahr.
Genau. Thema der Familie, sind Sie gewählt worden und der hat eigentlich recht schnell, Gott sei Dank, Vater geworden und dann in Elternzeit gegangen. Ich kann mich noch an eine Diskussion erinnern.
Nee, in Elternzeit war ich gar nicht.
Ach so.
Ich habe es nur angekündigt, aber
das ist ja interessant, weil ich, also allein die Ankündigung fand ich hochspannend. Es gab viele Leute, die gesagt haben, das ist ja total modern und das ist ja total cool. Aber es gab auch eine Vielzahl von Menschen, wo ich das eher so als Kritik empfunden habe. So, Mensch, kaum gewählt, schon in Elternzeit. Können Sie das verstehen oder hat Sie das damals eher geärgert?
Ja, die Diskussion ist ja nicht neu, also ja auch nicht an meiner Person festgemacht. Also ich bin im März zum zweiten Mal Vater geworden und habe gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, auch im Rahmen der Möglichkeiten auch in Elternzeit zu gehen. Kurz danach ist diese Corona-Pandemie eben massiv oder hat auch in Hannover eingeschlagen, auch der Lockdown. Ich war selbst infiziert leider auch zu Beginn der Pandemie. Insofern haben wir das erstmal auch geschoben, auch gemeinsam mit meiner Frau entschieden, dass wir erstmal auf Sicht fahren und gucken wollen, wie gehen wir damit um. Was heißt das auch für mich? Wie stark bin ich auch noch hier gefordert und eingebunden? Und wir werden uns dann auch gemeinsam auch entscheiden müssen. Aber also ich finde das aber, vielleicht um das mal grundsätzlich zu sagen, ich finde das schon wichtig. Und ich war so ein bisschen erschrocken auch über die Diskussion. Ich meine, wir haben 2020 und ich weiß, dass es eine exponierte Stellung ist, in der ich bin, in einer exponierten Position. Und dafür halte ich es ehrlich gesagt auch vielleicht noch viel wichtiger. Und ich fand diesen Zungenschlag, der damit einhergeht, Elternzeit sei so irgendwie der macht sich jetzt einen faulen Lenz. Das ist, also ich meine, wer Kinder mal von morgens bis abends betreut und mit Kindern unterwegs ist, auch in Elternzeit, das ist eine sehr schöne Zeit, aber eine sehr, sehr intensive und fordernde Zeit. Gerade wenn man sich um Kinder, um kleine Kinder kümmert. Und insofern halte ich das für wichtig, aber ich fand das schon bemerkenswert, dass in 2020 auch solche Töne noch kommen. Das Spannende war, und übrigens von vielen Frauen, was ich bemerkenswert fand, gab es sehr, sehr viel Zuspruch, auch zu dieser Botschaft allein schon zu sagen, ich denke darüber nach und ich könnte mir das gut vorstellen, dass es eine wichtige und auch eine beispielhafte Entscheidung sein könnte.
Genau, das Thema Angriffe und Kritik an ihrer Person, aber auch rechtsradikale Angriffe bzw. Drohungen hatten Sie ja dann Mitte des Jahres erreicht. Wie ist das aktuell? Müssen Sie sich noch mit sowas auseinandersetzen oder ist es sogar alltäglich, solche Übergriffe, rassistischen Drohungen? Oder spielt das aktuell erstmal wieder keine Rolle, glücklicherweise?
Also ich habe ja leider seit dem Wahlabend, wenn man so möchte, mit diesem Problem zu tun gehabt. Gerade aus der rechten Ecke hat das sehr, sehr intensiv auch auf meine Person abgezielt. Und seitdem ist es ein ständiges Auf und Ab, was so die Frequenz angeht. Hat aber leider vor einigen Monaten nochmal einen Höhepunkt erreicht durch so eine bundesweite Geschichte, ja auch mit NSU 2.0. Aber leider ist das... Ja, ich will nicht sagen Alltag, aber schon nah dran. Also wir haben sehr viele Zuschriften, auch Bedrohungen, Beleidigungen über die sozialen Netzwerke, über E-Mails, Briefe. Also das ist leider
Rassismus immer noch schlimmer geworden, würde ich sagen.
Also für mich ist es sehr wahrnehmbar leider, weil ich jetzt natürlich viel sichtbarer auch zur Zielscheibe und zum Hassbild für gerade eben extreme Rechte und Nazis bin. Auch was ich von Menschen höre, die nicht so also politisch präsent sind, ist, dass sie natürlich auch im Alltag sehr stark damit von betroffen sind. Gerade wenn man einen Migrationshintergrund hat, auch sichtbar Migrationshintergrund hat, ist man schon sehr stark auch heute noch davon betroffen.
Erster Oberbürgermeister Migrationshintergrund einer größeren Stadt. Ist das so eine Attitüde oder ist das so ein Titel, der eher stört? Ist das nervig? Nervt das jemanden, der, glaube ich, in Goslar eigentlich jahrelang war?
Geboren ist sogar, ne? So, Sie sind ja genau, geboren.
Also Reduzierung ist es ja eigentlich nicht, aber oder ist das jemand, etwas, was stolz macht? Ist das ein Vorteil?
Das ist halt Teil meiner Familiengeschichte. Das gehört zu mir. Ich bin, meine Eltern sind eingewandert. Ich bin zweisprachig erzogen worden. Also habe auch beide Kulturen gelebt, miterlebt. Bin in denen aufgewachsen. Insofern prägt das natürlich auch meine Person, aber es ist halt immer nur eine Facette, ein Mosaikstein in einer Persönlichkeit. Also wahrscheinlich haben wir mehr Gemeinsamkeiten als ich mit irgendeinem 60-jährigen Menschen aus der Türkei, aus Zentralanatolien. Genau. Also nur der türkische Background schafft keine Gemeinsamkeiten sozusagen, sondern dass man aus Hannover kommt, dass wir vielleicht im ähnlichen Alter sind.
Universität studiert haben
zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt verschiedene Mosaiksteinchen in meiner Persönlichkeit, die mich genauso prägen. Ja. Aber das Thema Migrationshintergrund hat natürlich eine Bedeutung, auch für mich. Was ich aber wahrnehme, ist natürlich, dass es gerade in der politischen und gesellschaftlichen Debatte einen sehr, sehr starken Platz oder Raum einnimmt. Und das ist, zeigt ja auch ein bisschen, dass es irgendwie nicht offensichtlich eben auch dadurch, dass ich der Erste tatsächlich mit einer solchen Vita oder solchen Geschichte in einer Landeshauptstadt bin, zeigt ja auch, dass es eben nicht Normalität ist, aber also auch Normalität sein müsste.
Alle in Schubladen. Ich bin immer der Schausteller. Und dann haben meine Eltern mich auch noch Kevin genannt, aber ganz vorbei mit irgendwie.
Also für mich sind wir alle Hannoveraner und das ist das Wichtigste. Das Thema Selbstfindung und Sozialisierung, die politische Laufbahn war nicht von vornherein so klar. Also das heißt, bei den Grünen sind Sie jetzt seit wann Mitglied?
2008, 2009 muss das gewesen sein.
Ich habe sogar gesehen, dass erst meine SPD und dann bei RCDS habe ich gesehen.
Während der Uni-Zeit.
Während der Uni-Zeit, der eher CDU.
Ja. Ja, also tatsächlich, ich war politisch interessiert. Das hat auch mit meinem Migrationshintergrund zu tun. Das war also dieses Thema Rassismus und so weiter. Das hat mich in meinen Kindheits-, Jugendjahren schon interessiert, geprägt, irgendwie auch politisiert. Dann natürlich zum Ende der Schulzeit, wenn man irgendwie auch gucken wollte, was heißt das eigentlich parteipolitisch? Ich komme aus Goslar, da ist die SPD auch mit der Person Sigmar Gabriel natürlich sehr dominant und war deshalb für mich auch eine Adresse, wo man mal reinschnuppern konnte. Es war für mich allerdings kein Ort, wo ich wirklich politisch Fuß gefasst habe. Also da fehlte irgendwie auch die menschliche Komponente zu der Zeit. Mit dem Thema RCDS, da war es tatsächlich so, dass ich über einen Kommilitonen, er mich fragt, ob ich eben auch auf die Wahlliste für das Parlament möchte. Ich habe dann gesagt, ja gerne, schreib mich mit auf. Das war eben aus so einer studentischen Situation, Laune, will ich nicht sagen, aber aus einer Situation heraus. Letztendlich aber wirklich parteipolitisch Fuß gefasst habe ich bei den Grünen auch deshalb, und das ist so ein bisschen vielleicht auch der Background für mich gewesen, weil ich keinen politischen Zugang zu Parteien wirklich hatte. Also weder meine Eltern waren Parteimitglieder, noch hatte ich das in meinem direkten Umfeld. Und ich hatte gerade bei der Abgeordneten Phyllis Pollard, mit der hatte ich halt auch Kontakt da, hatte dann bei ihr auch angefangen zu arbeiten. Und da, sie war so ein bisschen die Übersetzerin im Grunde von Parteideutsch zu Normaldeutsch, sodass man so ein bisschen reinkam. Auch, also ich meine, es ist so, wenn man in eine Partei kommt, häufig jedenfalls so, als wäre man jemand, der zum Halbjahr in eine neue Klasse kommt. Mhm. Alle kennen sich, haben Insider-Witze, Insider-Abkürzungen und alles Mögliche. Man plumpst da so rein und ich muss erst mal wissen, wie läuft der Hase oder wie tickt das hier. Und dafür
ohne sich auf dem Pausenhof zu prügeln, hoffentlich.
Genau.
Nein, kommt auch die Partei wahrscheinlich. Ne, genau.
Aber Wortgefechte gibt's auch bei den Grünen. Aber im Grunde war es schon gut, da jemanden wie so eine Mentorin auch zu haben, die so ein bisschen die Einführung in die Partei, in die Parteistrukturen auch gewährleistet hat. Und das war für mich halt die Brücke, dann auch tatsächlich in die Partei zu kommen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass natürlich auch die grünen Inhalte mit meinen Inhalten sehr gut übereinander passen, gerade was so gesellschaftspolitische Bilder, Vielfalt und Pluralismus angehen. Das hat dann hat es gefunkt.
Mhm, dann hat es gefunkt. Aber Kevin, bei dir war das doch auch nicht immer so klar, ne? Du warst mal bei den Jusos, hast du vorhin erzählt. Was also, war da los?
Ja, ich war mal bei den Jusos. Jetzt holst du mich natürlich in eine ganz große Ecke. Also ich war mal bei zwei Juso-Treffen und dann habe ich aber sehr schnell entschieden, muss ich ja sagen, bin ich ja zur CDU gegangen, wie jeder wahrscheinlich weiß. Aber ich war auch schon oft bei der FDP. Also ich finde tatsächlich diesen politischen Findungsprozess eigentlich auch insofern ganz gut, dass man mal schaut, wo geht man hin und nicht das Parteibuch von den Eltern übernimmt. Was ich aber durchaus feststelle, dass die Gesellschaft immer politischer wird, aber sich eigentlich kaum noch bei Parteien wiederfindet. Also ich glaube, da sind die Grünen genauso betroffen wie CDU, SPD und FDP auch. Und erschreckenderweise sich sogar vielleicht in radikaleren Parteien wiederfindet. Was denken Sie, was machen so die Parteien allgemein Netz, falsch?
Bei Verschwörungstheorien leider heutzutage ja auch, gerade in der Corona-Pandemie großes Thema.
Ja, den Eindruck, dass es schon eine starke Polarisierung in der Gesellschaft gibt, aber auch Politisierung. Und das ist gerade im Netz natürlich irgendwie auch, das ist so ein Resonanzraum, da passiert irgendwie viel, auch viel Gutes, also vieles, was sich organisiert da, also gerade zum Thema Rassismus, das haben wir gesehen, MeToo-Debatte, Black Lives Matter-Debatten, viele andere Diskussionen, die über die sozialen Netzwerke sehr intensiv geführt werden, wo sich Menschen vernetzen, wo regelrecht eine kleine Bewegung entsteht oder auch eine größere Bewegung entsteht. Das haben wir auch gesehen, also wir sind mehr Demonstrationen, haben wir mehrere hunderttausend Menschen in verschiedensten Städten auf den Plan gerufen, die Black Lives Matter Demonstration, da waren, ich hatte das hier in Hannover auch mitbekommen, auch viele junge Menschen, die das erste Mal auf einer Demonstration waren, das war echt bezaubernd zu sehen, wie also unorganisiert, irgendwie auch so sympathisch unorganisiert diese Demo war, aber gleichzeitig mit welcher Wucht und welcher Stärke da Dinge artikuliert worden sind, weil sie so authentisch waren. Da ist sehr viel Energie. Gleichzeitig tun sich Parteien tatsächlich schwer, diese Bewegungsenergie irgendwie abzuholen, abzurufen. Also auch bei den Grünen gibt es da Debatten, wie können wir sozusagen Bewegungspartei natürlich auch sein und bleiben. Das ist ja wie auch aus den Grünen Anfängen gewachsen und eigentlich auch so ein Selbstverständnis. Aber man muss natürlich gucken, dass man irgendwie den Zugang nicht verliert. Das gilt aber auch für alle anderen Parteien im gleichen Maße. Die Verbindung muss bleiben. Also man muss schon wissen, was passiert eigentlich gerade in der Bevölkerung? Was sind so die Themen, die Menschen umtreiben, die gerade alltäglich sind, das muss übertragen werden, natürlich auch in die demokratischen Strukturen, also in die Parlamente, ob kommunal, Landes- oder Bundesebene. Und da hapert es tatsächlich ein Stück weiter.
Ich habe noch eine Frage vorhin zur Demonstration. Sie sagten, Sie haben ganz viele junge Leute in der Stadt gesehen, die das erste Mal auf der Straße sind und demonstrieren und fanden das berührend. Was war denn Ihre erste Demonstration, an der Sie teilgenommen haben? Wo war das und wofür oder wogegen?
Puh, muss ich nochmal überlegen. Also ich war, wie gesagt, damals auch zu meiner Kindheitszeit in Goslar. Die erste Aktion, das war tatsächlich damals mit SPD und Jusos. Es gab von Roland Koch aus Hessen damals diese Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und die SPD und die Jusos hatten damals einen Stand gemacht gegen diese Gegenaktion. Und da habe ich damals mitgemacht, weil ich das echt sehr, sehr wichtig fand da, weil ich das irgendwie auch total unsäglich fand, die Art und Weise, wie da Menschen irgendwie als regelrecht zur Zielscheibe wurden im politischen Diskurs. Das fand ich unverschämt, auch total falsch. Und das war so meine, wenn ich mich so zurückerinnern kann, die erste große politische Aktion.
Also ich finde ganz ehrlich, gerade jetzt in den jetzigen Zeiten, ich finde, ja, also politisch spannend wie noch nie im Grunde, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ohne dass ich natürlich ein Corona-Leugner bin, das muss man vor solchen Sätzen immer sagen, ich kann schon verstehen, dass Menschen Angst haben oder beziehungsweise nicht so wirklich verstehen oder besser gesagt sich nicht wirklich mitgenommen fühlen in so manchen Sachen. Also ich glaube, Politik muss begreifen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir von den Menschen richtigerweise große Einschnitte verlangen. Aber ich habe nicht wenig Leute im Freundeskreis, die sagen, du, mir wird das zu wenig erklärt. Können Sie das verstehen, dass Leute so denken?
Also das Problem ist, glaube ich, wenn man jetzt aus der Extreme kommt, das mal versucht zu einzuordnen, also diese ganze Corona-Situation ist natürlich ideal, im Grunde leider ideal für sämtliche Verschwörungstheorien. Es ist irgendwie unsichtbar, es ist weltweit, also es riecht so nach Weltverschwörung. Also das ist Wasser auf die Mühlen dieser ganzen Verschwörungstheoretiker, die im Netz da die krudesten Ideen, teilweise auch rassistisch, antisemitisch hinterlegt, da versuchen, irgendwelche Weltverschwörungen herbeizureden. Und demgegenüber muss natürlich eine gute Erklärung stehen. Deshalb muss man auch in diesem Kontext, glaube ich, nochmal unterstreichen, die Medienlandschaft auch immens wichtig, um das einzuordnen, zu erklären, auch wissenschaftlich zu erklären, wovor stehen wir eigentlich, was sind die Gefahren, was sind die Sorgen und Nöte und warum gibt es diese Maßnahmen? Da ist der Ball auch bei der Politik, das zu erklären, auch Verhältnismäßigkeit zu wahren, auch Nachvollziehbarkeit und Transparenz deutlich zu machen. Und da ist natürlich auch die Schwierigkeit gerade auch mit, wie reagieren wir auf, also wie gehen wir jetzt zum Beispiel mit den Einschränkungen, die jetzt wieder stärker werden, wieder mehr werden, um?
Ja, und Sie hatten selber, waren ja an Corona erkrankt. Was genau, wie ging es Ihnen und wie geht es Ihnen heute? Also wie ist die Erkrankung bei Ihnen verlaufen?
Also das war schon echt krass leider, weil wir, also ich hatte die ersten Symptome, dann hatte ich mich gleich testen lassen und an dem Abend, wo ich auf das Testergebnis gewartet habe, also am nächsten Morgen hätte ich es dann bekommen sollen oder bekam es dann auch, an diesem Abend ging in der Tagesschau, kann mich noch echt sehr gut daran erinnern, die Bilder aus Italien gerade über den Bildschirm, wo die Militärwagen diese Tausenden von Leichen oder Hunderten von Leichen da abtransportiert haben und am nächsten Morgen habe ich dann die Diagnose bekommen, ihr Testergebnis ist positiv, sie haben auch Corona und dann musste ich natürlich echt ein paar Mal schlucken. Also das war schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube. Gott sei Dank war der Verlauf insgesamt sehr, sehr milde bei mir, also relativ mild. Ich hatte einfach eine wahnsinnige Müdigkeit, Kopfschmerzen, ab und zu, also abends, vor allem in den Abendstunden erhöhte Temperatur. Aber darüber hinaus war es ganz okay. Also den Verlauf, ich konnte mich ehrlich gesagt auch nicht so stark auf mich selbst konzentrieren. In der Zeit das war die Hochphase des Lockdowns. Wir waren alle zu Hause im Homeoffice, also über Videokonferenzen, Telefonkonferenzen versucht, alles zu koordinieren, zu organisieren. Und da war ich von morgens bis abends im Grunde auch an der Strippe oder vor dem Bildschirm und habe versucht, da eben auch die Koordination anzuleiten oder auch zu koordinieren. Und das war schon sowohl emotional als auch körperlich echt eine belastende Zeit. Und natürlich 2 Wochen Quarantäne ist jetzt auch kein Spaß.
Und jetzt geht denn wieder gut?
Es geht gut. Ich habe bisher jedenfalls keine Langzeitfolgen. Also hat auch die bisherigen Untersuchungen. Ich bin fit wieder halbwegs. Aber kurz nachdem ich raus war aus der Quarantäne, als ich dann die Rathaustreppen hoch ins Büro gegangen bin, das war echt schon nach so kurzer Zeit irgendwie wie 10 Kilometer Lauf. Das war schon krass. Also diese paar Treppen nur. Das hat mir schon ein bisschen Sorge bereitet. Aber Gott sei Dank jetzt schaffe ich es auch. Einmal um den Maschsee, das ist wieder möglich.
Lass mich raten, da gleich von Grün einkassiert und dann nie wieder. Ach nee, wir haben das rausgefunden, das war ja eine Zwischenstation. Ja. Was ist so das Schwierigste so am Oberbürgermeister sagen? Ist das ein anspruchsvoller Job wahrscheinlich?
Das ist so. Nur ich kann die Frage ehrlich gesagt gar nicht so richtig beantworten. Ich weiß es nicht, wie es ist, Oberbürgermeister. Das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Nur ich weiß halt echt nicht, wie es ist, Oberbürgermeister im Normalzustand zu sein. Ich habe gerade nur Krisenmodus mitbekommen. Ich hatte meine ersten 100 Tage und dann ging es gleich mit Corona und Lockdown los. Und deshalb war ich halt voll im Job gleich, voll eingebunden, voll im Krisenmanagement, gleich mit Entscheidungen, gleich mit Krisenstab und allem, was dazugehört. Und also es blieb keine Phase, wo man sowohl die Stadt und dieses Amt nochmal kennenlernen und nochmal sich eingewöhnen kann. Das war tatsächlich so nicht möglich. Insofern ist die Frage etwas schwer zu beantworten. Ich hoffe, dass dieser Krisenmodus, der wird uns natürlich noch etwas begleiten, aber nicht mehr allzu lange anhält. Aber der Job macht sehr viel Spaß und es ist für mich eine große Ehre, den machen zu dürfen.
Wunderbar. Also was nicht alles bei den RCDS rauskommt.
Vielen Dank und ja, schön, dass Sie da waren heute.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Bis zum nächsten Mal gerne. Sind immer gerne willkommen. Auf Wiedersehen.
Danke. Danke. Vielen Dank.
Lage an der Leine. Ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider und Kevin Kratsch.